Ja, hier sind die Hauptkrebssorten, die es so in der westlichen Welt gibt. Und bei Männern, naja, die drei wichtigsten wären schon Pankreas, Prostata und kolorektaler Krebs. Und wie man sieht, das fängt hier so mit 60 ungefähr an, manchmal schon früher, und wird immer schlimmer, je älter man wird. Bei den Damen sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es Brustkrebs und auch kolorektaler Krebs. Und wie wir sehen, mit hier kurz vor den Wechseljahren, da hat man ein Problem schon bei den Frauen mit dem Brustkrebs, und es wird immer schlimmer und schlimmer, je älter man wird. Und die Frage ist, wie kann man viele von diesen Krankheiten eigentlich verhüten? Was kann man dazu machen? Nein, in früheren Zeiten haben sie geglaubt, das ist einfach genetisch bedingt. Zum Beispiel in den 60er Jahren, die Japaner hatten keinen Kolorektalkrebs oder fast keinen. Wogegen die westliche Welt hatte besonders viel. Und dann hat man eben geglaubt, die Japaner sind genetisch anders wie die im Westen. Naja, so über 20 Jahre hinweg hat sich dann herausgestellt, dass die Japaner sich ganz rapide genetisch geändert haben. Entweder das oder etwas anders hat sich geändert. Und es stellt sich heraus, dass bei den Männern und den Damen das Problem gleich ist und es scheint mit der Ernährung zu tun zu haben. Also eigentlich diese ganze Geschichte mit Ernährung und Krankheiten ist etwas Neueres. Früher hat man nicht so viel drauf geachtet, weil es nicht so notwendig war. Ich meine, in den guten alten Zeiten, wo hat man gearbeitet? Auf dem Land. Man hat viel frische Luft gehabt. Man musste hin und her laufen. Man hat gegessen, was vom Land runterkam. Da war nicht all dieses Düngerzeug und das Spritzzeug und dieses und jenes. Und die Menschen waren wesentlich gesünder wegen frischer Luft, Sonne, viel Übung und auch eine Ernährung, die viel mit dem zu tun hatte, was direkt vom Land kam. Wenn wir uns betrachten, was die 10 größten Ursachen von Erkrankungen in den Vereinigten Staaten ist, und die ist eine Aufnahme von 95, dann scheint es, dass Herz-Kreislauf-Erkrankung eins der schlimmsten ist. Dann Krebs, dann chronische Lungenentzündung und dann wird es weniger und weniger und weniger. Und endgültig noch ein anderes. Jetzt, wir haben heute nicht Zeit, um das alles zu besprechen, aber die drei größten Ursachen von Tod und Erkrankung sind Herz-Kreislauf, Krebs und anderes. Jetzt inzwischen hat man herausgefunden, was der größte Teil des anderen ist. Und das ist vorgeschriebene Medikamente. Vorgeschriebene Medikamente. Also erstmal Herz-Kreislauf, dann Krebs und dann oft die Behandlung, die man nötig hat, um das zu widerstehen. Naja, das ist schon interessant. Fast 1 Million Menschen sterben pro Jahr nur an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und dann, naja, in anderen Ländern sieht es ein bisschen anders aus. In Afrika wird AIDS natürlich einen höheren Stand haben als hier. Und was war die Hauptursache für diese Erkrankungen? Nummer 1, Ernährung. Ernährung und zu wenig Übung. Wir sind heute Personen, die zur Arbeit gehen und dann sitzen wir hinter einem Computer. Und dann wundern wir uns, dass es Probleme gibt. Wenn man viel zum Frühstück und sehr energiereich zum Frühstück isst und man setzt sich dann nur hin und man tut gar nichts außer sitzen, dann kommt diese ganze Energie in den Körper hinein und etwas muss damit passieren. Normalerweise würde man die Energie gebrauchen, durch Arbeit und physische Arbeit und hin und her und so fort. Aber jetzt sitzt man vor einem Computer. Und dann steigt der Blutzuckerspiegel und dann hat man Probleme mit Insulin, Man wird hypoglykämisch, man wird griesgrämig, man muss wieder was zu sich nehmen, dass der Blutzucker wieder steigt. Und so sitzt man tagsüber auf so einem System, wo man ständig rauf und rab sich bewegt, anstatt dass die Energie gebraucht wird. Das zweite Problem ist Rauchen. Und das ist der Nummer zwei Killer gewesen. Das ist eigentlich ganz einfach, um das Problem zu lösen. Nicht rauchen und auch nicht zusammenleben im Raum mit Menschen, die viel rauchen. Alkohol war Nummer drei und dann kamen, naja, die anderen Ursachen, so wie Drogen und Unglücke und so weiter. Aber Nummer eins, Ernährung und Übung. Dann wissen wir auch, dass Fleischkonsum sehr dazu beiträgt, dass man Krebs bekommt. Zum Beispiel Kolorektalkrebs ist sehr stark korreliert mit Fleischkonsum. Neuseeland ist Nummer eins in der Welt, zusammen mit Weiß-Südafrikanern. Die essen am meisten Fleisch in der ganzen Welt. Ich glaube, die Neuseeländer denken, ein Huhn ist Gemüse. Das hat natürlich seine Auswirkungen. Ja, man wird sagen, aber Großvater hat auch viel Fleisch gegessen und der ist, wie weiß, wie alt geworden und darum kann ich es auch machen. Aber Großvater hat auch ganz anders gelebt als wir. Er hat viel anderes getan. Er hat nicht nur vor einem Computer gesessen von morgens bis abends und dann abends sich hingesetzt und Fernseher angeschaut. Da war kein Fernseher. Und da war auch kein Computer, glücklicherweise. Also muss man was anderes machen. Wenn wir uns die anderen Krebssorten betrachten, so wie Drüsenkrebs, Lymphkrebs, genau das Gleiche, Neuseeland, Vereinigten Staaten sind oben dran und die anderen eben weniger. Oder Diabetes und Fleischkonsum. Ja, wenn man nur viermal pro Woche Fleisch isst, dann fängt das Problem schon an. Wenn man sechs- oder siebenmal pro Woche Fleisch isst, naja, dann steigt es bis viermal das Risiko, als wenn man es nicht tun sollte. Also die Wissenschaft hat ganz eindeutig gezeigt, dass Fleischkonsum ist direkt korreliert mit sekundären Erkrankungen. Und dann kann man etwas dran tun, man kann es reduzieren, man kann einen Ersatz finden, der weniger schädlich ist. Jetzt kommen wir, schauen uns mal die Probleme an, die Opa und Oma nie hatten. Zum Beispiel biologische Vermehrung von Giftstoffen in verschiedenen Tierarten und dann auch in der Ernährung für den Menschen. Zum Beispiel, wenn wir die Stoffe DDT nehmen oder irgendeins, TBT, Tributyltin zum Beispiel, dann sehen wir, dass wenn wir in den Ernährungsflächen im Tierreich hochgehen, werden die Gifte immer mehr und mehr konzentriert. Also die Konzentration hier steigt mit 10.000 Mal, 100.000 Mal, Millionen Mal, manchmal sogar Milliarden Mal. Das ist also ein Problem, das mit der Umweltverschmutzung zusammenhängt. Und Opa und Oma hatten nicht diese Probleme, denn so viele Chemikalien gingen damals gar nicht in die Umgebung hinein. Also wenn man zum Beispiel hier viel Fisch isst oder tierische Produkte im Allgemeinen, naja, dann hat man diese Substanzen automatisch in der Ernährung. Und dann noch ein Problem ist moderne Tierzucht. Das ist ein Problem, das damals auch nicht existierte. Moderne Tierzucht werden Tiere in sehr engen Räumlichkeiten aufbewahrt. Sie werden gefüttert mit ganz bestimmten Ernährungsmitteln. Und wenn ein Land, sagen wir mal, wie Europa oder ein Kontinent wie Europa sagt, okay, wir machen ganz bestimmte Richtlinien, hier darf nicht mit Tiermehl und so weiter gefüttert werden. Naja, was macht zum Beispiel das Vereinigte Königreich, Großbritannien, wenn sie sämtliche Tiere vernichtet haben wegen Erkrankungen und jetzt ist da kein Fleisch im Land? Was machen sie dann? importieren sie. Von wo? Von anderen Ländern, wo diese gleichen Regeln nicht gelten. Also eigentlich das Problem ist ein weltweites Problem, ob diese Regeln gelten in einem Land oder nicht. Also moderne Tierzucht sieht ganz anders aus wie früher. Heute werden chemische Stoffe hinzugefügt, Enzyme, die es ermöglichen, dass die Tiere bestimmte Ernährungen verdauen können, die sie vorher nicht verdauen konnten, Antibiotika und dergleichen werden hinzugefügt. Und dann fangen die Tiere an zu sterben wegen dem, was sie in ihrer Ernährung haben. Oder Dioxine, zum Beispiel hier in den spät-90er Jahren kamen die Dioxine dazu in der Ernährung, in der Ernährungskette. Und die sind natürlich krebserregend. Und diese Stoffe waren vorher nicht gegenwärtig. Hier haben wir Hühnchen, die ganz eng nebeneinander aufbewahrt werden und gefüttert werden, damit die meiste Energie in Produktion hineingeht. Naja, wenn man die Tiere so nebeneinander aufbewahrt, dann geht da eine Krankheit auch ganz schnell durch die ganze Menge hindurch. Also immer schön vorsichtig, Antibiotika und allerhand Produkte, damit das Problem nicht Hand ausrückt. Hier ist eines meiner Studenten, wo wir mit Eiern und mit Hühnern Experimente getrieben haben, um zu schauen, was ist die Wirkung von der modernen Tierzucht auf diesen Tieren. Das ist so ein typisches Hühnchen. Hier sieht man, die Beinchen sind ganz schief. Und der Grund, sie bekommen sehr viel Eiweiß in der Ernährung. Denn Eiweiß führt dazu, dass sie recht schnell wachsen. Und wenn sie viel Eiweiß in der Ernährung bekommen, dann ist das eine sehr säurebildende Ernährung. Und diese Säure muss neutralisiert werden. Und der Körper hat nur einen Mechanismus, um das zu machen. Und das ist durch den Hormonzyklus. Also Parathyroidhormon muss freigestellt werden. Und der löst das Problem durch Calciumfreistellung aus dem Knochen. Ja, dann sehen die Knochen nachher so aus. Das ist auch eines der Gründe, warum Menschen, die viel Eiweißkonsum haben oder hohen Eiweißkonsum oder viel Fleisch essen oder viele Milchprodukte gebrauchen, die hochwertig an Eiweiß sind, auch neigen zur Osteoporose, weil sie eben ständig Calciumverlust aus dem Knochen haben. Also hier werden wir mal schauen, was noch weiter passiert in diesen Tieren. Eins, was wir untersucht haben, ist Antibiotikaresistenz. Und das sind ein paar Probleme, die entstehen in der modernen Tierzucht. Das eine, Antibiotikaresistenz, weil man ständig Antibiotika hinzufügt, werden die Bakterien resistent. Und wenn wir dann nachher diese Bakterien in unseren eigenen Körper hineinbekommen und sie sollten pathogenisch werden, naja, dann helfen die Medikamente nicht. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist Viren. Da helfen Antibiotika sowieso nicht. So, wir haben diese beiden Probleme in der modernen Tierzucht, dass bestimmte Viren in den Organismen gegenwärtig sind und dass Bakterien, die widerstandsfähig sind, gegen Antibiotika gegenwärtig sind. Jetzt früher hat man sich vor ein paar Jahren jetzt sich nur gekümmert um die Bakterien, die widerstandsfähig sind. Heutzutage ist das andere Problem genauso groß, wenn nicht größer schon, nämlich die Viren. Früher war das kein Problem, denn eine Vire in einem Tier konnte die Brücke in die nächste Art nicht überbrücken und so konnten wir nicht erkranken von Viren, die, sagen wir mal, in Hühnern oder im Rindfleisch oder in dergleichen gegenwärtig war. Da war eine Artengrenze. Aber das ändert sich, wie wir sehen werden. Also erstmal die Bakterien. Also nach der modernen Tierzucht, nachdem das so allgemein wurde, gab es dann Salmonella-Erkrankungen plötzlich und Menschen wurden krank. Die Viren an der anderen Seite, naja, das ist auch ein ganz neues Erscheinung. Vor ein paar Jahren fing das an in Hongkong. Da hat man von Hühnern und von Schweinen Virenerkrankungen bekommen, die zu Enkephalitis führten. Und natürlich, das ist eine ganz schlimme Erkrankung. Und man kann es überleben, man kann davon sterben oder man kann geistlich beschränkt sein nach so einer Erkrankung. Also nicht etwas, um mit zu spielen. Also diese beiden Probleme, Viren und Virussen und das andere. Gut, Antibiotikaresistenz. Es wurde ein Riesenproblem. Time Magazine hat damals hier diese Hühnchen alle gezeigt und gesagt, schwer zum Schlucken. Schwer zum Schlucken. Problem, Doping im Kuhstall und bei den Hühnchen. Denn wenn man in der modernen Tierzucht haben möchte, dass die Tiere ganz schnell wachsen, dann gebraucht man diese einfache Formel hier unten. Delta H ist gleich Delta F plus T Delta S. Jetzt Delta H ist alle die Energie, die man dem Tier gibt zum Leben und zum Wachsen. Delta F ist, was endgültig umgesetzt wird in Wachstum. Und T Delta S ist all die verlorene Energie, also in Bewegung und Atmen und Reproduktion und Thermoregulierung und. Also in der modernen Tierzucht möchte man diesen Teil so klein wie möglich haben. So klein wie möglich. Also wenn es Energie gebraucht, wenn das Tier sich bewegt, dann beschränkt es, dass es sich nicht bewegen kann. Also so, in einen Käfig. Da sitzt es. Kann ich nach links und kann ich nach rechts. Bei einer Kuh zum Beispiel, noch besser, mach es so eng, dass die Kuh sich nicht hinlegen kann. Denn wenn sie sich hinlegt und sie steht wieder auf, naja, das sind eine halbe Tonne, die da aufstehen muss. Das gebraucht Energie. Das ist eine Verschwendung von Energie. Also mach so eng, dass die Kuh sich nicht hinlegen kann. Deine Kuh muss den hinteren Teil drehen, um sich hinzulegen. Und wenn sie das nicht machen kann, naja, dann muss sie stehen bleiben. Und solche Tricks werden dann rausgeholt. Und Temperatur ganz gleichmäßig. Das Tier wächst besser, wenn es mehr schläft und ruht, also Licht ganz runtergesetzt und. Das ist moderne Tierzucht. T Delta S so niedrig wie möglich. Delta H so billig wie möglich. Logisch. Also wenn man gutes Tierfutter gebraucht, das kostet was. Also wenn man sekundäre Produkte oder Abfallprodukte gebrauchen kann, besser, dann bekommt man sie billiger. Wenn man, tierisches Mehl gebrauchen kann, also erkrankte Tiere, dann kann man das noch billiger machen. Oder Fischmehl oder, alles, was billig ist. Oder Hühnermist sogar in der Zucht. Denn das ist hochwertig an Stickstoff. Und Bakterien bei Kühen zum Beispiel im Vormagen können das umsetzen in Eiweiß. Aber dann kriegt man natürlich all die anderen Giftstoffe auch dazu. Aber solange Delta F hoch ist, dann ist ja gut. Und Delta H niedrig ist. Also Schweinchen, Hühnchen, Kälber und so weiter. Wenig Bewegung. Wenn man nicht Käfige gebraucht, dann zusammendrängen. So wie hier. Alle auf einen Haufen, damit sie sich nicht bewegen können. Das hilft auch mit der Temperatur und so weiter. Und dann gehen die Krankheiten natürlich auch schnell durch so eine Gruppe. In den späten 90er Jahren kamen die Viren dann so weit, dass sie auf Menschen übertragen wurden. Aber erst im Schwein. Also vor dem Jahr 2000, die Viren, die in Tieren waren, konnten die Grenze zum Menschen nicht überspringen. Aber dann kurz vor 2000 war es möglich, für Viren erst im Schwein geändert zu werden, also in Zeit adaptiert zu werden zu den Umständen in einem Schwein. Und vom Schwein konnte die Brücke übersprungen werden und der Mensch konnte infektiert werden durch die tierischen Viren. Aber immer nur durch Schwein. nach 2004, das sind jetzt nur 4 Jahre später, ist diese Brücke jetzt viel breiter geworden. Und jetzt wird es interessant. Naja, kommen wir noch dazu. Also die medizinische Welt hat das gemerkt und hat gesagt, also wenn wir Überpflanzungen haben oder Übertragungen haben vom Tier zum Menschen, zum Beispiel Herzteile und so weiter, um Ersatzteile zu produzieren für Menschenerkrankungen und Probleme, lieber nicht mehr vom Schwein, denn die Viren könnten Enkephalitis Viren sein und dann könnte der Mensch sterben von den Viren eher als von der Herzerkrankung. Also die Bakterien dagegen, die meisten Erkrankungen sind von Atmungsprobleme, also Lungenentzündung ist die Hauptursache von Tod, von Entzündungen und dann Diarrhea Nummer 2 und Tuberkulose Nummer 3, also wiederum die 3. Und alle 3 haben auch mit der Ernährung zu tun. Also schon in den 80er Jahren hat man dann gemerkt, das Problem ist Antibiotika bei den Bakterien. Man hat Prüfungen gemacht und festgestellt, naja, wenn man irgendwo ein Rindstück Rindfleisch kauft aus einem Supermarkt, dann hat man schon eine Riesenchance, 86%, dass da dieses bestimmte Antibiotikum drin ist oder 68%, dass dieses drin ist. Und bei Hühnern noch mehr, 97% und 93%. Und man hat festgestellt, dass Hühnchen so im Allgemeinen 3 oder 4 verschiedene Antibiotika drin haben und Rindfleisch 2 oder 3. Naja, mit anderen Worten, wenn man normales Fleisch kauft im Supermarkt, isst man eigentlich auf Antibiotika. Und man isst sie auch. Also man ist ständig auf Antibiotika. Ganz geringe Mengen. Aber ganz geringe Mengen ändern die Bakterien im Körper ganz gering und immer mehr über Zeit werden sie resistent. Und wenn man ein Problem dann kommt, naja, dann sitzt man mit dem Problem der Resistenz und dann funktionieren die Medikamente nicht mehr. Und anstatt von einer normalen Grippe gibt es dann sekundäre Entzündungen. Erstmal Halsentzündung, Ohrentzündung, dann Lungenentzündung und endgültig, naja, dann hat man Probleme. Und wenn man jung und klein ist, dann ist das sehr gefährlich. Also resistente Bakterien fingen dann an, zum Tod von einigen Leuten zu führen, hier auch in Hospitälern vor allem. Und Hospitäler sind eigentlich heutzutage recht gefährlich, kommt drauf an, wo man ist. Denn da sind diese resistenten Bakterien. Und man kann zum Hospital gehen für eine ganz kleine Operation, um etwas zu reparieren, Rückenscheibe oder was auch immer. Und man kommt so einen resistenten, virilen Bakterium in sich und kann man sterben. Und das passiert mehr und mehr und mehr in den Hospitälern. Vor allem, sagen wir mal, in Hospitälern, wo es nicht so gut vor sich geht, so wie in Afrika. Riesenproblem der Resistenz. Also Hospitalepidemien und dann fingen die Kinder an zu sterben. Und dann in Japan sind tausende Kinder erkrankt von dieser Resistenz. Spiegel fing an zu sprechen von tödlichen Eiern, hat sie verpackt da in einem kleinen Sarg. Überall in der Welt, ob es in Afrika, ob es in Europa, ob es in Amerika oder Asien war, wurde das Problem immer mehr und mehr. Und meist ist es Milch und Geflügel, was das Problem verursachte, Eier oder Rindfleisch, ab und zu auch mal was anderes. Wir haben dann selber auch geforscht, um zu sehen, wo kommt das Problem eigentlich her? Es gab nämlich 2 Ansichten. Die eine Ansicht hat gesagt, die medizinische Welt hat Schuld, denn sie verschreibt so viele Antibiotika. Und die medizinische Welt hat gesagt, nein, Wir sind nicht schuld, denn wir verschreiben ja nur die Antibiotika, wenn die Menschen schon krank sind. Also das Problem muss von woanders kommen, von der Farm. Naja, da haben wir eine Forschung gemacht, wo wir das geprüft haben. Und ganz einfaches Prinzip, wir haben einfach gesagt, gut, wir gehen zu einem Schlachthof und dann kommen die Tiere ja von der Farm zum Schlachthof. Und wenn sie da abgeladen werden, nehmen wir eine Probe und dann prüfen wir im Labor, wie resistent die Bakterien sind. Und dann verfolgen wir das Fleisch durch den Schlachthof, endgültig in die Großindustrie, endgültig in die Kleinindustrie, endgültig in dem Supermarkt, wo das Fleisch gekauft wird. Jetzt, das Fleisch der Metzger arbeitet damit, der Verpacker arbeitet damit, der Transport arbeitet damit. Und da werden ja ständig Bakterien ausgetauscht. Also, wenn die Resistenz von der Farm kommt, dann müsste es hoch sein, wenn man direkt da misst. Und es müsste immer verdünnt werden, so wie die Menschen damit arbeiten. Wenn das Problem von der Menschenseite kommt, dann müsste es weniger sein, wenn es von der Farm kommt, müsste immer mehr werden, so wie die Menschen ihre Bakterien hinzufügen. Ist eigentlich logisch, ne? Das haben wir dann gemacht und bumm, 90,5, wenn es von der Farm ist, weniger im Supermarkt und auch zwischendrin. 93, 72 oder hier ganz eindeutig, 100% Resistenz, 54 Resistenz. Also haben wir gezeigt, das Problem kommt von der Farm. Da mit der neuen Tierzucht, der modernen Tierzucht, werden diese resistenten Bakterien gezüchtet. Also die Antibiotika sind nicht ein Problem so viel bei den Menschen als bei der Tierzucht. Und das beeinflusst uns natürlich. Also die Antibiotika müssten gebraucht werden, wenn es wirklich notwendig ist und sonst gar nicht. Aber warum gebrauchen sie so viel in der Tierzucht? Weil sie haben auch herausgefunden, dass wenn sie Antibiotika geben, dann gebraucht das Tier weniger Energie für seine eigenen Immunbenötigungen und dann wächst es schneller. Also es ist ein Wachstumsprodukt. Und dann lohnt es sich, das zu geben. Naja, heute sitzen wir dann mit diesem Problem. Und wir haben die Killers ringsrum. Also das sind Probleme, die Opa und Oma nie hatten. Gut, der Mensch hat sich dann gesagt, gut, wir haben das Problem, dass modernes Fleisch ist nicht, was es war. Erstmal kriegen die Tiere Sachen zu essen, die passen uns nicht. Zweitens, wir haben das Problem von Resistenz der Bakterien. Also essen wir nicht mehr das. Jetzt essen wir nur noch Bio. Habt ihr das gehört schon mal? Jetzt essen wir nur noch Biofleisch. Und andere haben gesagt, nein, 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 das ist auch noch nicht gut genug, denn diese Tiere kommen von Tieren, die in der Zucht gebraucht worden sind in der letzten Vergangenheit. Nein, nein, wir essen nur noch exotisches Fleisch. Also Krokodilenfleisch und Wildfleisch und Vogelstrauß und. Das werden wir jetzt essen. Und dann hat sich das Problem gelöst. Naja, dann kamen ein paar andere Probleme. Ebola. Ups. Naja, Ebola-Virus. Jetzt haben wir mit Virussen zu tun. Naja, das ist ein weniger freundlicher Virus. Wenn man den bekommt, sind die Chancen, dass man hops geht, recht gut. Recht gut. Also in Afrika augenblicklich, in Zentralafrika, ist Ebola jetzt natürlich ein Problem. Aber noch nicht in Europa und auch noch nicht in den ersten Weltstaaten. Gut, und dann der Vogelvirus. Sagt man das so? Vogelvirus? Bird Flu? Ja, jetzt, wie sieht es mit dem aus? Jetzt arbeiten wir mit Viren und nicht mit Bakterien. Also Bird Flu, Time Magazine, naja, jetzt wird es ein Problem. Bird Flu, überall plötzlich ein Problem mit diesem Virus. Jetzt, wieso sollte das ein Problem sein? Vögel hatten schon immer diesen Virus. Aber was konnte er nicht machen? Er konnte die Artenbrücke nicht überspringen. Also wenn wir einen Vogel gegessen haben, der den Virus hatte, egal, kein Problem. Der Virus konnte sich ändern, wenn er erst durch Schwein ging. Und dann vom Schwein konnte der Mensch diesen Virus vielleicht bekommen. Oder verschiedene andere Viren auch. Aber jetzt, plötzlich, kann er direkt vom Vogel zum Menschen gehen. Und jetzt wird es problematisch. Mit anderen Worten, genetisch geändert, sodass das jetzt möglich ist. So, wenn wir nach 1918 zurückgehen, 20 Millionen Menschen und vielleicht so viele wie 50 Millionen Menschen, man weiß es nicht genau, sind gestorben in 1918 von der Grippenepidemie, die damals war. Also sagen wir mal bis zu 50 Millionen Menschen. Natürlich, die Bevölkerung der Menschheit in 1918 war wesentlich geringer als jetzt. Zwei Drittel und mehr geringer, als was es jetzt ist. Also in 1918 haben sie geglaubt, dass ungefähr 1 Billion Menschen diese Erkrankung hatten. Das heißt, Hälfte der Menschheit. Und davon sind dann bis zu 50 Millionen gestorben. Und diese Viren waren, was wir nennen, niedrige Vitalitätsviren. Also sie waren nicht sehr viril, also nicht sehr gefährlich. Dann die Symptome von diesem Geflügelviren sind so wie Influenza. Man kriegt also Halsweh oder Muskelschmerzen, Konjunktivitis oder Lungenentzündung oder Komplikationen durch Lungenentzündung. Also meist wieder stirbt man von viralen Lungenentzündungen, wenn es ganz schlimm wird bei diesen Erkrankungen. Heutzutage sind es nicht niedrige Viralitätsviren, sondern hohe Viralitätsviren. Also ganz anders wie in 1918. Und da sind bis zu 50 Millionen Menschen gestorben. Also heute haben wir diese H-Viren. H steht für hoch, intensive Viren. Und die Viren, die in der Welt heute so gegenwärtig sind, sind H5N1, H7N7, H9N2 und H7. Und wo waren sie überall? Jetzt ist es interessant. Kanada, erste oder dritte Welt? Das ist erste Welt. Erste Welt. Oder da, in den Niederlanden in 2003 hatten sie 89 Fälle und nur einer ist gestorben. Und dann, 1997, hatten sie 18 Fälle, 6 sind gestorben in Hongkong. Hongkong ist auch erste Welt. Dann kamen wir zu 99, da hatten sie 2 Fälle und einer ist gestorben. Also 50% der Kranken sind gestorben. Dann 2005, das ist jetzt dieses Jahr, Kambodscha. Ein Fall, einer ist gestorben. Mit der besten medizinischen Behandlung möglich. Thailand 2004, 17 Fälle, 12 gestorben. Und die haben echt alles getan, was möglich ist, um diese Menschen zu retten. Vietnam 2004, 2005, 51 Fälle. 33 sind gestorben. Wow. Also was ist die Sterbensrate ungefähr? Fast 50 oder mehr wie 50%. So sagen wir mal im Durchschnitt 50%. Jetzt, wenn damals in 1918 Hälfte der Menschheit erkrankt ist mit diesem Virus und heute würde das Gleiche passieren, was ist das Potenzial? Wie viele Menschen könnten sterben? 3 Billionen. Oder in Deutsch sagt man Milliarden. Ne? 3 Milliarden könnten sterben. Ich meine, das wäre ja die Bombe, das wäre ja der Hammer. Und jetzt haben wir es mit Viren zu tun. Also der größte Ausbruch war hier in Thailand und in dieser Umgebung und in Malaysia, in Kambodscha. Und naja, man denkt, ja, das ist in Asien. Das ist ja weit weg. Aber Asien ist heute nicht weit weg. Diese Viren verbreiten sich ungeheuer schnell durch die Welt. Und dann Outbreak Notice, eine Warnung. Die wurde freigestellt am 24. März 2005. Die Weltgesundheitsorganisation hat gesagt, das sind eigentlich mehr Fälle, als was wir vorher gesagt haben. Das sind jetzt 10 mehr. Und 3 von denen waren auch tödlich. Also das Problem ist eigentlich ein bisschen größer, als wir dachten. Avian Flu, Time, Special Report. Also kann das Problem weltweit Hand ausrücken. Dann, wann waren die in der Vergangenheit? Wie gesagt, in 97, Hongkong 97 und es scheint immer dieser gewesen zu sein, H5N1, also ein sehr viriler Virus. Also auch Influenza und einige Leute sind dann auch davon gestorben. Und dann in 2004 plötzlich der gleiche Virus in Südafrika. Also das ist recht weit weg von Asien. Und was ist da passiert? Im Vogelstrauß war er. Also Vogelstrauß im Ostkap haben sie den Virus entdeckt und da mussten sie sämtliche Strauße vernichten. Und hier ist Bird Flu Emergency Measures in Südafrika zum Beispiel. In der Eastern Cape reden Sie hier von den Menschen, die in Asien gestorben sind. Und jetzt fragen Sie sich, ob das der gleiche Virus ist. Erst haben Sie gesagt, nein, ist nicht der gleiche. Denn in Afrika gibt es den nicht. Wir haben nur die ganz normalen, artigen Viren hier. Der wird das Problem nicht weiterführen. Aber dann kam die BBC und sagte, tut uns leid, aber dieser Virus haben Sie jetzt gefunden, Antikörper in 2000 Vögeln von da. Und jetzt hat Europa gesagt, gut, wir wollen kein Fleisch mehr von euch haben. Also Europa bekommt augenblicklich kein Vogelstraußfleisch mehr von Afrika. Und sie haben den Virus analysiert. Und was ist er? H5N2. Also ganz nah dran an diesem Virus, der in Asien das Problem verursacht hat. Dann September 2004, die Analysen. Hier sind die verschiedenen Viren, die sie gefunden haben. Und in Zimbabwe hatte man zum ersten Mal diesen Virus in 1995 und jetzt auch im südlichen Afrika. Die Farmen, was passiert mit den Vögeln? Sie kriegen einen grünen Urin, sie haben eine Augenentzündung und ganz sicher, dieser Subtypus, der ist jetzt auch in Afrika. Also wir haben ihn in Kanada, wir haben ihn in Holland gehabt, wir haben ihn in Asien, das ist der gleiche Virus, in Asien und jetzt in Afrika. Also wie weit ist er verbreitet? Weltweit. Gut, also was sagt die Welt jetzt zu diesem Problem? Also am 26. November 2004 sagt die Weltgesundheitsorganisation, wir erwarten eine Pandemie. Wir erwarten eine Pandemie. Und sie erwarten, was steht da? Jedes Land der Welt. Jedes Land der Welt. Mit Millionen den Menschen tot erwarten sie. Und sie glauben, dass bis zu ein Viertel der Menschheit, wenn es gleich ist wie damals in 1918, bis zur Hälfte der Menschheit kann einfach nur verschwinden, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Und sie sagt, die nächste Grippenpandemie, die Ursache davon kommt von was? Geflügel. Also, was ist das Beste, was man machen kann? Lass das Hühnchen weg. Lass das Hühnchen weg. Damals konnte man jetzt sagen, okay, das sind nur Bakterien. Was kann man machen, wenn da Salmonella-Bakterien im Huhn oder im Ei sind? Was kann man machen? Man kann es gut kochen, dann ist das Problem gelöst. Aber Viren können übertragen werden auf ganz andere Art. Sie können nur durch Kontakt. Also man kauft es, man hebt es auf, um es in die Pfanne zu tun und zack, schon ist das Problem da. Diese Viren werden nicht so leicht einfach abgewaschen und am Wasserhahn, wie es mit Bakterien vielleicht der Fall ist. Also ganz anderes Problem haben wir heutzutage. Das wird aber noch schlimmer. Dr. Klaus Stohr, das ist der Koordinator da von World Health Organization, er sagt, dass mindestens ein Viertel der Menschheit wird dieses Problem bekommen. Und er identifiziert den Virus, den er glaubt, das Problem verursachen wird. Er sagt, die asiatische H5N1-Gruppe der Viren ist die allerwahrscheinlichste, die die nächste Pandemie verursachen wird. Also die ist in Asien, die ist in Nordamerika, die ist in Europa, die war in Holland und die ist jetzt in Afrika. Also die ist überall. Die ist überall. Hier kommen die Zeitungen dann. Daily Express, 2. März 2005. Wir wollen Impfstoff machen, produzieren gegen diese Viren. Aber wie gesehen, in Asien war es H5N1, in Afrika, übertragen wahrscheinlich direkt von da, ist es jetzt schon 2 und nicht mehr 1. Mit anderen Worten, genetisch etwas anders. Also ein Impfstoff, der hier produziert wird, kann wahrscheinlich den nächsten nicht bekämpfen. Also sie glauben, dass dieses Problem nicht gelöst werden kann. Und dann auch die Länder können nicht genug Impfstoff zusammenbringen. Impossible to create an effective vaccine. Es ist sozusagen unmöglich, um dieses Problem durch Impfung zu lösen. Hier war der Daily Telegraph in England, dass die Welt oder England versucht, um 14 Millionen Dosierungen von diesen antiviralen Drogen zu produzieren, aber es wird wahrscheinlich nicht viel helfen. The Times hat gesagt, am 17. Februar 2005, the World Health Organization hat gewarnt, dass Länder, die diese Viren-Anti-Impfstoffe gebrauchen, wahrscheinlich eine Pandemie entgegengehen. So, wir haben ein Virenproblem, wir haben ein Bakterienproblem heutzutage. Wir werden gleich sehen, wie das Virenproblem noch weiter sich verbreitet in der Welt. Gut, schauen wir mal andere Möglichkeiten, um noch beim Fleischkonsum zu bleiben. Wie könnte man noch was anderes gebrauchen? Also, das Hühnchen ist schon problematisch, nicht wahr? Rindfleisch haben wir gesehen, Krebserkrankungen, vielleicht Antibiotikaresistenz. Schwein, wow, da haben wir ein Riesenproblem, denn alle Viren möchten erst gerne durch Schwein und dann direkt zum Mensch. Also das Schwein erstmal ganz weg. Das Hühnchen, ja bitte, seit diesen neuesten Dingen auch weg. Glücklicherweise bleibt ja noch der Fisch. Nicht wahr? Gut, wie sieht es aus mit dem Fisch heutzutage? Omega-3-Fette, das ist der Grund, warum wir den Fisch notwendig haben, warum er absolut notwendig in der Ernährung ist. Habt ihr das schon mal gehört? Ja. Wir würden alle krepieren, wenn wir keinen Fisch essen. Habt ihr schon gehört, ne? Das heißt, sämtliche Tiere, die keinen Fisch essen, müssen auch krepieren. Richtig oder verkehrt? Haben genau den gleichen Metabolismus. Ein Springbock oder ein Hirsch hat den gleichen Metabolismus wie wir, isst aber kein Fisch, also dürfte er eigentlich wissenschaftlich nicht existieren. Von wegen noch ein Elefant oder sowas ähnliches. Ne, dürfte nicht existieren. Aber der Mensch, der muss Fisch bekommen, sonst hat er nicht Omega-3. Naja, ist das wahr oder nicht? Und wir schauen mal Fisch im Allgemeinen an. Cholesterin im Fisch. Da ist Rindfleisch, Heringöl, Salm, Sardinchen und Cod. Was das in Deutsch ist, weiß der Kuckuck, aber ist ja egal. Wir sehen, Fisch hat nicht weniger Cholesterin, nicht weniger, sogar mehr in einigen Fällen. Was von die Notwendigkeit für Omega-3, ja, ganz bestimmt. Es hat viel mit Blutzusammenstellung zu tun, Blutdruck. Es hilft auch, um die Triglyceride zu senken. Herzinfarkt kann verhindert oder wenigstens wesentlich geringer gemacht werden. Und natürlich auch, sie helfen, dass die Blutgefäße nicht verstopft werden und auch helfen, dass man sich besser erholt nach Erkrankungen. Also was kann verbessert werden? Arthritis, verschiedene Hauterkrankungen, Psoriasis, Darmerkrankungen und auch natürlich Nervenerkrankungen, alle die möglichen und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gut, ist es wahr, dass wir diese Omega-Fette vom Fisch bekommen müssen? Die Antwort ist nein, ist nicht wahr. In Pflanzen haben wir Alpha-Linolensäure. Das haben wir in Pflanzen. Fische dagegen haben Eicosapentaensäure. Und wir haben die Enzyme, da sind sie, die Alpha-Linolen umsetzen in Eicosapentaensäure. Das ist ein interessanter Fall. Jetzt, wenn man gläubig sein sollte, dann würde man meinen, der liebe Gott war recht dumm, weil er hat kein Eicosapentaensäure in die Pflanzen hineingesetzt, sondern nur Linolensäure und Linolsäure. Wieso kein Eicosapentaensäure? Wir haben sie doch nötig. Ja, aber wir können sie produzieren, wenn wir Pflanzen essen, die Linolsäure enthalten. Wogegen, wenn ich Eicosapentaensäure direkt zu mir nehme, dann habe ich sie schon. Ich brauche also nicht produzieren, aber wenn ich zu viel zu mir nehme, dann habe ich ein Problem, denn Eicosapentaensäure hat zu tun mit der Rinnung des Blutes, wie dick es ist. Und wenn ich zu viel habe, wird das Blut zu dünn und dann habe ich eine viel höhere Chance für Gehirnschlag zum Beispiel oder Gehirnblutung oder Blutung im Allgemeinen. Und so Länder, die viel Fischkonsum haben, so wie die Eskimos zum Beispiel, die meisten sterben von Gehirnschlag. Die meisten. Ich komme jetzt gerade von Alaska und ich habe mit den Ärzten da geredet und die haben das auch bestätigt. Das ist das größte Problem bei den Eskimos. Also man will nicht zu viel Eicosapentaensäure haben, man will lieber Linolensäure haben und dann kann man so viel produzieren, wie man will. Also was ist besser? Von der Pflanze oder vom Fisch? Von der Pflanze. Von der Pflanze. Elefanten kriegen keinen Gehirnschlag. Gut, also Pflanzen, die Linolensäure enthalten. Welche sind das? Naja, wir können in Gemüse so ein bisschen und in Früchten. Und je fetthaltiger, je mehr. Also Avocado, aber das ist ja, das sind keine großen Sprünge, das ist nicht viel. Würde man sagen, ja, das Fisch hat wesentlich mehr. Aber kommen wir gehen mal zu anderen Ernährungsarten. Jetzt kommen wir mal zu den Nüssen oder Sojabohnen, Sojabohnen oder Sojaöl oder Getreidekeim, Walnüsse, Rapsöl, Walnüsse und Leinsamen. Wow! 7526, das ist der World Champion. Das ist das Allerhöchste. Und dann noch so ein etwas nebenbei. Wenn wir Soja betrachten und Leinsamen, die beiden zusammen, dann haben wir ein paar andere Dinge, die auch noch dazu beitragen. Dann haben wir Phytochemikalien sowie ein Phytoestrogen, das heißt Genistein. Und Leinsamen hat den höchsten Wert an Genistein zusammen mit Sojabohnen. Also wenn man einen guten Kreislauf haben will und gutes Blut, dann Sojamilch und Leinsamen. Also ein Frühstück, sagen wir mal aus Müsli oder Granola oder sowas ähnliches, mit Sojamilch drauf, mit so einem Teelöffel gemahlenen Leinsamen und voilà. Und Damen, ihr werdet auch keine Wechseljahre-Probleme haben, wenn ihr das macht. Zwei Gläser Sojamilch plus Teelöffel Leinsamen und wenn es doch problematisch ist, ein bisschen mehr und dann ist das Problem auch gelöst. Also hier sind so ein paar Tipps. Dann haben wir noch andere Probleme in Fisch, nämlich Pestizide heutzutage werden konzentriert, wie wir gesehen haben, da mit DDT und DDD und dann Krebs nimmt immer mehr zu unter den Fischen und Fisch hat jetzt wesentlich mehr Krebs als früher. Und PCBs sind allgemein im Fisch drin und das kann unsere Fertilität beanspruchen. Und auch schwangere Mütter können Probleme damit empfinden. Also Fisch ist heutzutage nicht mehr, was es war. Und dann Kinder, die 11 Jahre alt sind oder höher, wenn sie ausgesetzt werden an PCBs, dann können sie intellektuelle Probleme empfinden. Und wie gesagt, sogar hier oben, in dem Bereich, wo man eigentlich erwartet, dass da nicht viel Umweltverschmutzung ist, da sind die Fische genauso verseucht wie anderswo. Und die Eskimos haben sehr hohe Blutwerte an Pestiziden, PCBs und natürlich dann die anderen Probleme, die mit Fisch zusammenhängen. Also Fisch, auch ein Problem. Da ist ein Krebs in einem Fisch nicht zu angenehm. Und weil der Fisch, auch was sein Immunsystem betrifft, nachteilig beeinflusst wird, nehmen die Bakterien und die Parasiten immer mehr zu. Und so hat man mehr zu essen, als was man eigentlich glaubt. Naja, es tut mir, ich bin immer ein bisschen besorgt, wenn sie schon gebraten aus dem Meer rauskommen, sagt der eine hier zum anderen. Gut, wir haben also gesehen, Fisch ist nicht mehr, was es war. Ist auch ein Problem. Dann der Mythos von den Omega-Fetten, den wir nur von den Fischen bekommen sollen, der ist auch nicht wahr. Und wie steht es dann mit Prion-Krankheiten? Die haben wir ja jetzt gehabt in Europa, vor allem hier vor der 2000-Wende von 1992 bis zum Jahr 2000. Aber das Problem ist nicht gelöst. Wir wissen heutzutage, dass das Problem kommt von dem Tiermehl oder Tier, Futter, das sie gebrauchen. Und darum hat Europa ja gesagt, weg damit, richtig? Ist nicht mehr erlaubt in Europa. Wann ist der letzte B-Ausbruch gewesen hier, sagen wir mal, in Deutschland? Irgendjemand weiß? Habt ihr Zeitung gelesen? In dieser Woche. In dieser Woche. Es wird jetzt untersucht. Denn jetzt gibt es BSE-Fälle in Deutschland von Tieren, die noch nie Tiermehl bekommen haben. Das ist interessant. Also das Problem ist nicht weg, wenn man es geglaubt hätte, dass es weg wäre. Also was ist eine Prion-Krankheit? Ein Prion ist ein Eiweiß. Und das normale Prion, das ist ein kleines Eiweiß, das im Gehirn gegenwärtig ist und in Nerven. Das hat so eine Helixstruktur, also so wie eine Feder in einem Kugelschreiber, der so doppelt gefalten ist. Aber wenn es abnormal wird, dann verschwindet die Helixstruktur, dann sieht es so aus. Und dann bekamen die Kühe BSE. Normales Prion sitzt hier zwischen den Nerven. Wenn es abnormal wird, wenn es flach wird, dann sitzt es auf dem Nerv. Endgültig packt es den Nerv ganz zu und dann kriegt der Nerv keinen Sauerstoff mehr und dann stirbt die Nervenzelle. Der Neuron stirbt. Und dann hat man ein Loch, wo der saß. Und die Neurone werden natürlich nicht ersetzt. Die Dendrite und so weiter, die können ständig wachsen und sich ergänzen und erneuert werden. Aber der Neuron selber, wenn er weg ist, ist er weg. Das ist da ein Loch. Und wenn da genug Löcher sind, dann sieht der Kopf nachher aus, oder das Gehirn, dann sieht dann aus wie ein Schwamm. Und darum heißt das Spongivore-Krankheiten. Und Bovine Spongivore-Enkephalitis heißt eigentlich eine Kuh mit einem Schwammgehirn. Ganz einfach gesagt. Damals, als der Ausbruch in England war, war John Major der Premier und hat gesagt, kein Problem, der Spiegel hat ihm nicht geglaubt, auch mit Recht hat er ihm nicht geglaubt. 1992 war die Epidemie an ihrem Höhepunkt und zigtausende Tiere waren erkrankt mit BSE und danach hatten sie es im Griff. Aber was interessant ist, 1992, die Ausfuhr, Export von Fleisch nach dem restlichen Europa, wie ihr zum Beispiel, hat sich verdreifacht von 0,1 Millionen Tonnen bis auf 0,3 Millionen Tonnen, von 92 bis 95. Also dieses BSE-Fleisch wurde einfach nach Europa exportiert. Das ist nur Fleisch für Menschenkonsum. Dann natürlich auch das Tiermehl. Das wurde noch mehr exportiert. Und das ist nicht hier drauf, aber das geht wesentlich höher. Und das wurde in die ganze Welt exportiert. Man hat gesagt, das Problem ist nicht zu übertragen auf den Menschen oder auf eine andere Art. Es ist einzig für die Art. Aber dann in 1994 starben die Katzen. Denn die haben natürlich Tierfutter bekommen, von diesen Tieren produziert. Und dann hatten die BSE. Naja, sogar Katzen-SE, ne? Nicht BSE. Und dann haben sie gesagt, gut, es ist also möglich, dass er von einer Art zur anderen übertragen werden kann in der Ernährung. Aber beim Menschen wird es mindestens 80 Jahre dauern. Naja, dann starben die jungen Leute. Dann starben die Kinder. Und damit ging die 80-jährige Theorie auch damit hin. Naja, dann hat man sich erschrocken und hat gesagt, gut, die Tiere müssen alle verbrannt werden. Dann hat man sie verbrannt auf dem Feld. Und im nächsten Jahr wuchs das Gras. Die Kuh kam, hat Gras gegessen und bekam BSE. Ups. Also normales Feuer, nicht heiß genug, um diesen sehr kompakten Prion zu vernichten. Auch Kochen konnte ihn nicht vernichten, nicht erst diese Art von Verbrennung. Also viel Sauerstoff dazu und dann hat man sie im Hochofen verbrennen müssen. Und damit hat man das Problem dann, sagen sie, gelöst. Kleine Kinder bekamen dann auch BSE und hier war ein Neugeborenes. Dann haben die Leutchen gesagt, gut, Prions sind im Gehirn und im zentralen Nervensystem. Also Fleisch hat wenig Prione, weniger als 10 pro Gramm, wogegen Gehirn sehr viel hat, bis zu 1 Milliarde pro Gramm. Und Darm und Knochenmark hat bis zu 1 Million pro Gramm. Also logisch, was sollte man nur essen? Nur das Fleisch. Also hat man in der Welt gesagt, gut, wir dürfen kein T-Bone Steak mehr essen. Kennt ihr T-Bone Steak? T-Bone ist, wo es so durch den Rücken durchgeht. Und dann hat man an der einen Seite das Sirloin und das an der anderen Seite das Filet. So, das war ein T-Bone. Aber da ging der Schnitt durch den Knochen. Und wenn der Schnitt durch den Knochen geht, na ja, dann hat man die Möglichkeit, um 1 Million Prions zu verbreiten. Also haben sie gesagt, Fleisch darf nur noch getrennt gegessen werden. Aber natürlich hat man die Tiere erst durchgesägt, vor dem man das Fleisch getrennt hat. Man hat nicht den ganzen Ochsen geschickt, sondern einen halben Ochsen immer nur. Und das war dann auch problematisch, denn dann geht es da durch. Und das nächste Problem ist auch, die Leutchen haben immer noch Wurst gegessen. Also haben sie das Fleisch gemalt, aber wo haben sie die Wurst rein? In den Darm. Und dann hat man auch ein Problem. Also das hat nicht das Problem gelöst. Und so ist BSE dann verbreitet worden in die ganze Welt. Heutzutage ist es in den Vereinigten Staaten. Ich war jetzt gerade in Alaska und da hatten sie gerade einen Ausbruch BSE wieder in Kanada. Das war so vor 4 Wochen. Ausbruch in Kanada. Jetzt diese Woche BSE in Deutschland, ohne dass die Tiere dieses Tiermehl bekamen. Also darf es weitergehen? Ja, es hat sich dramatisch verbreitet. Es ist weniger als vorher. Jetzt können wir schon mal ein paar andere interessante Viren und Erkrankungen. Außer die BSE-Krise haben wir auch Tuberkulose. Das ist natürlich eine Bakterienerkrankung, aber diese werden auch resistent. Und Tuberkulose ist heutzutage wieder fast so ein Problem wie damals. Und natürlich, das finden wir in der Milch. Die Tiere haben Tuberkulose. Also wenn wir diese Tiereprodukte essen, dann ist die Möglichkeit für Tuberkuloseverbreitung ziemlich groß. In Afrika war das Problem noch nie gelöst. In Europa war es im Griff, aber bald wird es nicht mehr im Griff sein. Gut, und dann die liebe Maul- und Klauenseuche. Jetzt hier wird es interessant. Können Rinder, Schafe, Ziegen, Haus- und Wildschweine, erkranken? Nach Informationen von UN für Tiergesundheit kann die Krankheit auf 4 Wegen übertragen werden. Transport von Tieren, ausgeatmete Viren der Tiere in der Luft und so weiter. Jetzt früher, dieser Virus hat den Mensch überhaupt nicht beeinflusst. Das war ein Virus eigenartig für die Art, in der dieser Virus gegenwärtig war. Viele Tiere konnten Träger sein, aber waren nicht selbst beeinflusst, weil sie nicht zu der Art gehörten. Also nur Bovidae hat dieses Problem bekommen. Natürlich, Viren können leicht im Schwein das Problem überbrücken. So das nächste Tier, das es bekam, war das Schwein. Also Rinder und Schweine hatten das Problem dann vor allem. Aber der Mensch nicht. Jetzt in England hatten sie natürlich vor kurzem den großen Ausbruch. Und was hat England gemacht? Auf Zwang natürlich der EU sämtliche Tiere vernichtet. Sind Menschen erkrankt von diesem Virus direkt vom Rind, ja oder nein? Bei diesem letzten Ausbruch? Ja, ja. Also wieder erstmal. Der Sprung vom Tier direkt zum Menschen ist zum ersten Mal sichtbar gewesen hier. Die Erkrankung war nicht sehr schlimm beim Menschen. Was es dazu geführt hat, ist eine Grippe und Blasen an der Lippe, Blasen an der Zunge und vielleicht Schwellung im Mund. Aber nicht lebensgefährlich. Aber das ist der erste Schritt. Was, wenn der Virus von einem A-Typus-Virus zu einem H-Typus-Virus wird? Dann haben wir das Gleiche wie bei den Vögeln. Gut, also England hat gesagt, wir vernichten alles. Und sie haben alles getötet. Alles, was Maul- und Klauenseuche hatte, wurde vernichtet. Slaughterhouse, da haben sie alle verbrannt, alle die Tiere. Naja, jetzt saß England ohne Fleisch. Wie haben sie das Problem gelöst? Die Menschen wurden alle Vegetarier, richtig? Nein, die haben weiterhin genauso viel Fleisch gegessen wie vorher. Wo kam es denn her? Sie haben es importiert. Von wo? Von Amerika und von Afrika und von Australien und alle diese Länder. Gut, diese Länder hatten auch Maul- und Klauenseuche. Und wie haben die das Problem gelöst? Sie haben gesagt, die Engländer sind doch verblödet. Die sind doch total plemplem. Ich meine, all dieses Geld da einfach nur so zu verbrennen, das ist ja irrsinnig. Also die anderen Länder haben Quarantinfarmen gemacht. Zigtausende Tiere in Quarantin. Also abgesondert. Und dann haben sie sie geimpft. Also alle Tiere in den anderen Ländern wurden geimpft. Und dann gab es keine Maul- und Klauenseuche mehr. Problem gelöst. Also die Engländer waren doof. Richtig oder verkehrt? Gut, Frage. Die Impfung, macht die den Virus tot, ja oder nein? Nein. Sie bringt nur Immunität gegen den Virus. Das heißt, dass alle Tiere, die geimpft sind, sind potenziell was? Träger. Träger. Gut, jetzt früher, die Träger waren wilde Tiere. Wilde Tiere, die meist nicht von den Menschen gegessen wurden oder wenig von den Menschen gegessen wurden. Und außerdem, der Virus ging nicht direkt zum Menschen. Ging nicht direkt zum Menschen. Jetzt geht der Virus schon direkt zum Menschen. Aber jedes Tier ist jetzt ein Träger. Jetzt importiert man von der ganzen Welt und der Austausch findet wieder statt und, und. Und jetzt haben wir ein Riesen-Virus-Problem. Also nicht nur in Vogelinfluenza, sondern auch hier werden neue Viren gezüchtet, die echt problematisch sind. Was ist die beste Art und Weise, das Problem zu vermeiden? Werde vegetarisch. Das ist das Einzige, was man machen kann. Also ich, BSE, nein, nein, eine normale Maul- und Klauenseuche. Aber die kann genauso problematisch werden wie alles andere. Also dieser Hamburger, der kann auch gegessen werden. Aber was sollte lieber da drauf sein? Vielleicht ein knackiges, vegetarisches irgendetwas, nicht wahr? Kann man ja heutzutage kriegen. Ist es möglich, um zu leben ohne Fleisch? Können Pflanzen Tier ersetzen? Time Magazine fragt die Frage, sollen wir demnächst eine Kuh so essen? Und die Antwort ist vielleicht ja, aber vielleicht müssten wir ein bisschen mehr hören, vor dem wir das machen. Können vegetarische Ernährung das genügend Eiweiß geben? Absolut. Wenn wir Rose's Standard, das ist so ein Standard für die Hochwertigkeit eines Eiweißes, betrachten, dann sehen wir, dass rein vegetarisch neigt nur 28% ab von diesem Standard, wogegen nicht vegetarisch viel mehr abneigt. Also rein vegetarisch ist das beste Eiweiß, das man bekommen kann, wenn man die richtigen Kombinationen hat. Und Brustmilch auch, kann man die Unterschiede sehen zwischen Vegetariern und Nicht-Vegetariern. Also in der Zukunft vielleicht mehr solches. Und für die Energieernährung, naja, da muss man ein bisschen lernen. Wie kann man diese Dinge ersetzen? So, um kurz zusammenzufassen. Das Argument, mein Opa, mein Großopa hat immer so gelebt, ich kann es auch so machen. Gilt das heute noch, ja oder nein? Nein, es gilt nicht mehr. Wir leben in einer anderen Welt. Wir haben zwei Probleme selbst verursacht durch unsere hochwertige Technologie. Und unsere hochwertige Technologie hat ein paar Dekaden gekauft für die Menschheit. Aber jetzt kommt der Preis. Wir haben nämlich das gezüchtet, mit dem wir nicht mehr zurechtkommen. Und bald glaube ich, dass die Epidemien kommen werden. Und ich habe das schon vor Jahren gesagt. Und alle haben gesagt, das ist Quatsch. Und jetzt sagt die Weltgesundheitsorganisation das in großen Schlagzeilen und warnt die ganze Welt. Also jetzt brauche ich nichts mehr sagen. Ich sitze jetzt nur und warte. Aber ich denke, es ist notwendig, dass die Menschheit gewarnt wird. Und darum tue ich das gerne. Ich komme und sage, was können wir erwarten? Und der Entschluss, ob man es machen will oder nicht, sich ändern will oder nicht, der liegt bei wem? Der liegt bei euch. Ihr habt doch eine freie Wahl. Aber ohne Information, wie soll man wählen? Also viel Spaß bei der Wahl. Und so schlimm braucht es nicht sein. Man kann sich gut ernähren. Und kommt weiter zu den Vorträgen. Werdet noch ein bisschen nervös und vielleicht auch wieder ein bisschen fröhlicher am Ende der Vortragsreihe. Danke, dass ihr zu